Willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe zu ihm und seinem Wort neu zu entfachen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal habe ich meine gute Freundin Eleanor dabei. Hi.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Ihr kennt Eleanor vielleicht schon von unserem Ostern-Podcast, da hat die richtig reingehauen. Da haben wir eine richtig coole Folge gemacht und ich darf heute mit Eleanor über das Thema sprechen. Inwieweit darf der Pastor in meine Privatsphäre eingreifen? Und die Frage kam jetzt schon öfter. Es ist sehr, also ich glaube, das Thema ist wirklich richtig tricky, einfach aufgrund dessen, weil es super viel Missbrauch auch in unserer Szene oder unter Freikirchen allgemein, unter Kirche gibt von Pastoren. Und auf der anderen Seite ist es ein biblisches Prinzip, dass Ältestenschaft und Pastorenschaft, Leiterschaft gelebt wird und Hirten auch ihre Schafe einfach bewahren oder hüten sollen. Von daher bin ich gespannt, wie dieser Podcast läuft. Wir haben uns nicht viele Gedanken gemacht. Wir dachten einfach, wir sprechen einfach mal drüber und tauschen unsere Gedanken über das Thema aus.
Vielleicht kannst du ja mal von dir erzählen, was wäre denn für dich irgendwie so eine Grenze, wo du sagen würdest, so da darf mein Pastor mir jetzt nicht mehr reinsprechen?
Finde ich eine gute Frage, weil ich erstmal gucken muss, okay, wo ist meine Schamgrenze sozusagen eigentlich auch? Ne? Inwieweit darf der Pastor in meine Privatsphäre reinsprechen? Ich finde schon, dass ich muss, glaube ich, mal drüber nachdenken. Ich glaube, ich bin relativ offen bei solchen Dingen, weil letztlich glaube ich, dass wir weise Ratgeber brauchen. Und wenn wir in eine Gemeinde gehen, wo wir uns wohlfühlen und wo wir den Pastor ehren und wo wir wissen, ey, das ist unser Hirte hier, dann finde ich es wichtig auch, dass er in dein Leben hineinsprechen darf. So finde ich wichtig, dass er auch in gewisse Bereiche deines Lebens, wenn er sieht, hey, bei Jasmin, da gibt schon was schief, finde ich schon in Ordnung und wichtig, dass er mir mein Leben spricht, ehrlich gesagt. Und das betrifft eigentlich fast alle Bereiche meines Lebens. Also wenn er irgendwo sieht, dass ich auf den falschen Weg gerate, wie zum Beispiel im Thema Beziehungen, so, würde ich schon sagen, dass er die Erlaubnis hat von mir, sozusagen in mein Leben reinzusprechen, zu sagen, ey Jasmin, du hast zum Beispiel eine ungläubige Partnerschaft und wir wünschen dir als deine Hirten oder als deine Gemeinde, als dein Pastor, wünsche ich mir für dich einen Gläubigen. Und die Bibel, eigentlich wünsche ich ja Gott das. Er verweist ja eigentlich, also der Hirte hat ja den Job, eigentlich auf Gottes Wort zu verweisen. Und da wünsche ich mir schon, dass wenn ich jetzt irre gehe, also dass wenn ich jetzt wirklich nur ein Schaf bin, was auf den falschen Weg geht, dass er schon sagt, ey Jasmin, ich sehe, du rennst da in die falsche Richtung und komm da wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich das beschränken würde auf irgendwas.
Also würdest du, du meinst ja eben so auf fast alle, glaubst du, du würdest auch so sagen, so alle Bereiche?
Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, gibt es einen Bereich, wo der gar nicht, ich habe mir gerade darüber nachgedacht, was wäre so der intimste Bereich, wäre natürlich so das Sexualleben von Menschen, glaube ich. Ich glaube, das ist so das intimste, wo ein Pastor reinsprechen könnte. Oder
Identität auch, ne?
Ist halt Identität, auch so Kleidung vielleicht auch. Ich finde, das sind auch so sehr intime Sachen, wobei ich finde, das Sexualleben ist nochmal...
Ja, es ist ja auch vielleicht unterschiedlich, ne?
Dass ja, jeder, bei genau.
Jedem, ja, was einem so wichtig ist.
Voll. Ich dachte mir, ich habe erst überlegt, ob es irgendwie einen Bereich gäbe, wo er vielleicht... Also es kommt auch immer darauf an, wie er das dann kommuniziert, ne? Wenn er wirklich Sachen sieht, die falsch laufen, oder wenn er jetzt sieht, ich stelle mich zum Beispiel im Internet sehr sexuell dar, also sehr... Ja, leicht bekleidet und so weiter und versucht mit meinen
Körperteilen... Reizen zu spielen.
Genau. Dann würde ich schon sagen, dass er die Erlaubnis hatte, mein Leben zu sprechen. Ich meine, ich bin ja in der Gemeinde, damit mein Hirte auch auf mich aufpasst. Also ich finde, die Gemeinde bietet ja auch irgendwo Schutz. Und inwiefern verstehe ich diesen Schutz? Den verstehe ich insofern auch, dass ein Pastor in mein Leben reinsprechen darf und sagen kann, ey Jasmin, da will ich aufpassen.
Ja, also im Optimalfall können wir also eigentlich einmal festhalten, wenn wir einen Pastor haben, was der vielleicht alles erfüllen muss, damit dann unser Leben reinspricht, können wir später nochmal besprechen, das ist voll der wichtige Punkt. Ja. Aber generell, wenn wir jemanden haben, den wir wirklich sehr schätzen, dann gibt es eigentlich keinen Bereich, wo man sagen könnte, so, ey, hier mache ich jetzt meine Tür zu und das ist meine Privatsphäre.
Ja.
Eigentlich ja schon, oder? Weil, also ich wüsste jetzt auch, für mich persönlich...
Also würdest du schon sagen, dass man das eingrenzen sollte?
Nee, mir persönlich würde nichts einfallen, wo ich sagen würde, so...
Da darfst du jetzt nicht in mein Leben sprechen.
Ja, also wichtig ist halt immer, also, ne, das ganz wichtig ist das Wer und die Art und Weise.
So, ja, natürlich.
Aber
ja.
ist ja irgendwie
gut. Wir kommen da so, nachher noch zu. Auf jeden Fall gibt es Missbrauch in dem Bereich. Dazu kommen wir noch. Von daher, wäre jetzt, glaube ich, die nächste Frage. Welche Voraussetzungen müsste denn dieser Pastor erfüllen, dass er in dein Leben reinsprechen darf?
Ja, das ist ganz schwierig, finde ich. Was denkst du?
Also die Bibel gibt schon eine Liste zum Thema Ältestenschaft, wie ein Pastor zu sein hat, dass er nüchtern sein soll, besonnen sein soll, nicht trinken soll. Vielleicht lese ich den Vers einfach direkt mal vor. Den finden wir im 1. Timotheus 3. Voraussetzungen für den Dienst der Aufseherältesten, also auch die, die letztlich dann den Pastorendienst haben. Und zwar steht dort: Nun muss ein Aufseher, also der Älteste, untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Gemeinde Gottes sorgen? Wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Mhm. Ja, also schon eindeutige Worte.
Ja.
Da bin ich ganz dankbar für.
Ich finde es auch, also ich finde es mega die nice Stelle auch dafür, um das einfach zu prüfen. Auf der anderen Seite kann man aber auch schnell die Stelle als Schaf, sag ich mal, ein bisschen verdrehen und sagen so, ey, mein Hirte, ne? Was ist denn mit dem? Der hat doch letzte Woche Wein getrunken, so. Und dann kann man das alles ein bisschen überspitzen. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen sehen, wie das gemeint ist. Also wir brauchen keine perfekten Pastoren oder Ältesten oder was auch immer in unseren Gemeinden. Und nur dann dürfen die in unser Leben sprechen. Mhm. Also so, das sind ja, also ich finde es wichtig, dass man denen auch zugesteht, so, sie dürfen auch mal einen Fehler machen oder...
Kommt drauf an, wie schwerwiegend der Fehler ist, würde ich sagen. Also wenn,
wenn sie jetzt eine Affäre haben, dann würde ich auch sagen, ja, ciao, so, ne? Ja. Muss ich, aber ich meine, wenn das so... Also ich glaube, man kann da schnell so die bisschen auch den Anspruch an sie haben, dass sie gefühlt heilig sind, und wenn sie dem dann nicht gerecht werden, dann ist man voll von seinem Vorbild, von seinem geistlichen Vorbild irgendwie enttäuscht, und dann sagt man so, ja, nee, du darfst jetzt auch nichts mehr sagen. Und auch, ich meine, wir gehen ja auch in eine Gemeinde so, wenn wir uns die Pastoren angucken, die haben auch ihre Sachen, wo sie nicht perfekt sind, aber gerade bei uns fällt es mir auch immer wieder auf, dass ich finde, dass die sich mega gut ergänzen und dass ich deswegen, also klar, ich könnte bei jedem Einzelnen vielleicht was finden, was mich irgendwie stört oder so.
Bei jedem Menschen findest du
irgendwas. Genau, und trotzdem dürfen die aber irgendwie in unser Leben reinsprechen, weißt du?
Ja, also, genau, ich finde, es kommt immer darauf an, wer. Das ist jetzt auch die Frage zum Beispiel, wer genau, also über wen reden wir? Reden wir über Pastoren, reden wir über Älteste? Mhm. Also wenn ich mir jetzt die Frage stelle, dürfte jeder Älteste mein Leben sprechen? Da wäre ich schon wieder so ein bisschen, weiß ich nicht. Also ja, ich weiß, sie sind von der Gemeindeleitung ja auch schließlich eingesetzt und so weiter. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit Bezug zu tun. Also,
ja, wir sind in einer sehr großen Gemeinde. Genau. Ne? Das ist halt was anderes, wenn du jetzt...
Nur zwei Hirten hast.
Ja, ja, und dann bist du mit da 25 Leuten so. Genau. Dann kennst du die ja auch. Ja. Aber bei uns ist so, die Ältesten, ich muss schon überlegen, dass ich alle Namen zusammenkriege. Ja,
könnte ich dir auch nicht alle auswendig sagen. Deswegen. So. Also von daher, man hat ja meistens so seine ein, zwei Pastoren, wo man weiß, ey, das ist so... Ja, das ist so mein Bezugspunkt und so weiter. Und wo wir vielleicht schon bei Bibelstellen sind, fällt mir Johannes 10 noch ein. Da geht es ja um den guten Hirten, der aufpasst, wie er, also der ja seine Schafe hütet und so weiter. Und das Bild des Hirten wird ja auch oft für Gemeindeleiter verwendet. So Gemeindeleiter wird ja auch oft Hirte genannt, so der Hirte der Gemeinde und so weiter. Und da habe ich mir mal die Frage gestellt, ja, wozu ist denn dieser Hirte eigentlich, was macht er genau? Wenn wir uns nur dieses Bild vom Hirten anschauen, läuft er ja mit seinem Stab, mit seinem Stecken hinter den Schafen hinterher und versucht sie bei der Herde zu halten und sammelt sie sozusagen zusammen. Also weist sie auch manchmal einfach zurecht, wenn sie weglaufen mit seinem Stab, mit seinem Stecken und so weiter. Ich glaube, das ist nicht immer so, also ich glaube, dass es auch dazu kommen kann, dass ein Pastor manchmal Dinge anspricht in deinem Leben, die halt einfach, ja, wo du nicht so ein schönes Gefühl hast oder wo es dir vielleicht, wie soll ich sagen, nicht gefällt in dem Moment.
Es einfach unangenehm ist so, ne?
Richtig. Weil du läufst weg und du willst eigentlich in eine andere Richtung und dann kommt jemand und lenkt dich in eine Richtung, wo du eigentlich nicht hin willst. So, weil du eigentlich dein eigenes Ding gerade durchziehen möchtest. Und dann kommt ja halt diese Hirte und sagt, nee, komm mal hier schnell wieder rüber zu den anderen und so weiter. Und es könnte nervig sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube so, dass dieses eingebende Schaf, so, das kennt ja irgendwie jeder so. Ne? Jeder hat so seine Story und jeder hat auch so seine Sachen, wo man vielleicht auch manchmal einfach vor der Herde wegläuft oder die man irgendwie, du musst ja jetzt auch nicht, als Christ musst du jetzt nicht jedem immer alles von dir erzählen und deine ganzen privatesten Sachen irgendwie vor der ganzen Herde, sage ich mal, öffnen. Aber ich finde es, also ich habe auch gemerkt, ich empfinde es immer als sehr wertvoll, mit meinem geistlichen Hirten so im Austausch zu sein und dem auch so von den Sachen, also dem damit reinzunehmen, so damit er auch die Möglichkeit hat, in mein Leben mit reinzusprechen oder auch, also ja, weil ich glaube auch schon, dass die von Gott eingesetzt sind.
Voll. Wir können ja nochmal 2, 3 Bibelstellen erwähnen, um zu prüfen oder, ja, ich weiß nicht, also das ist noch das, was ich rausgesucht hatte. Und zwar gibt es die Bibelstellen im 1. Petrus 5, 1-5. Die Ältesten unter euch ermahne ich mit Älteste und Zeuge der Leiden, die in Christus sind und auch teilhaft der Herrlichkeit und so weiter. Sorry, ich will, genau, so. Der Text ist so kompliziert geschrieben. Ach, das ist die Luther-Übersetzung. Na gut. Weidet die Herde Christi, die euch befohlen ist, und seht wohl zu, nicht gezwungen, sondern willig, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als übers Volk herrschend, sondern werdet Vorbilder der Herde. Und ich finde, das ist voll der gute Punkt. Und später steht noch, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Ich finde, das zeigt nochmal so Gottes Herz dahinter. Hey, der Hirte ist letztlich auch jemand, der Gott untergeordnet ist und einfach die Herde weidet, auf die Herde aufpasst, ohne Stolz. Wirklich, Wolfgang hat das mal richtig schön gesagt in einer Predigt. Er sagt, wisst ihr, ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, ein Leiter braucht 3 Dinge. Demut, Demut und Demut. Das ist mir so im Kopf geblieben, weil dieser Aspekt, glaube ich, schon wichtig ist, immer also demütig zu bleiben. Verstehst du?
Ja, voll. Also ich meine, letzten Endes, die Stelle warnt uns ja eigentlich davor, dass, oder warnt die Leiter davor, dass sie nicht irgendwie narzisstisch werden und so versuchen,
ihre Ziele durchzuführen.
Ja, und auch einfach, also so, das Leben zu beherrschen, sondern es geht ja nicht darum, dass die Hirten in das Leben wirklich aktiv eingreifen, sondern dass sie jemanden wohin führen und dass sie die Herde zu Jesus führen. So. Und dass das ist, worauf es letzten Endes ankommt. So. Also klar tun sie das, indem sie reinsprechen, aber nicht um ihre eigenen Ziele zu erfüllen, sondern um
Gottes
Ziele zu erfüllen. Genau. Ja, genau. Das ist ja das, worauf es dann irgendwie ankommt.
Wir leben ja in einer Welt, wo man sehr schnell rebellieren kann, auch gegen seine Leiter oder gegen etwas, was einem gesagt wird und so weiter. Und ich habe da auch noch einen Bibelvers, Hebräer 13, 17, für die Leute, die jetzt sagen, nee, also ich muss ja wohl nicht das tun, was mein Hirte mir sagt. Dann gibt es hier den Vers in Hebräer 13, Vers 17, der sagt, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als die Rechenschaft dafür geben sollen, auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das tut euch nicht gut. Damit nochmal so klar, hey, die Bibel ruft dazu auf, dass wir unseren Lehrern folgen sollen und sie für unsere Seelen Verantwortung abgeben. Also es zeigt zum einen die Verantwortung der Hirten und zum anderen zeigt es, ey, gehorche den Ältesten. Also es ist ein Auftrag Gottes an mich persönlich, gehorche deinen Ältesten. Und die Frage ist jetzt, inwieweit geht es? Inwieweit geht
dieses Gehorchen? Ja, das ist ja unsere Grundfrage hier
eigentlich. Das ist jetzt, genau, wenn ein Pastor zum Beispiel sagt, okay, angenommen, wir müssen mal ein bisschen praktisch werden. Angenommen, der Pastor sagt, ey, Eleanor, der kann ja alles sagen. Also glaubst du dem alles, was der sagt? Wenn er jetzt sagt, okay, der hat ein super vorbildliches Leben und sagt, Eleanor, ich möchte, dass du ab morgen nicht mehr studierst, sondern der Herr hat mir gesagt, du wirst ab morgen hier in der Arche arbeiten und ich möchte, dass du den Job kündigst. Keine Ahnung, ich möchte, dass du aufhörst zu studieren und ich möchte, dass du in der Arche arbeitest. Was machst du denn?
Also, ja, das ist schon krass, weil ich studiere jetzt schon seit 3,5 Jahren. Also,
ciao, Leute.
Ja. also ich glaube, dass ich das, wenn angenommen, das wird jetzt wirklich so passieren, dann würde ich, glaube ich, erstmal sagen so, okay, und warum? Also ich glaube, das wäre so der natürliche Reflex, erstmal das trotzdem zu hinterfragen. Aber dann, weiß ich nicht, was würde er dann sagen? So, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das von Gott empfangen oder ich
habe
das
Gefühl, angenommen, oder, ist das eine Prophetie, weil da passiert ja sehr viel Missbrauch.
Ja, genau. Dann würde ich trotzdem auch sagen so, dass ich das halt prüfen würde so, weil, also auf der einen Seite, ich schätze meine Pastoren und ich schätze, wenn die mir was sagen. Aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem auch relevant, was Gott mir sagt. So. Mhm. Also sonst bräuchte kein Christ von uns eine individuelle Beziehung zu Jesus haben, sondern wir könnten immer sagen so, ey, ich habe gerade geistlich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich prüfe das jetzt aber nicht mehr bei Gott, sondern ich prüfe das bei meinen Pastoren. Mhm. Und ich finde, dann passiert sowas, dass wir die Pastoren in eine Instanz setzen, die nicht zusteht, sondern die nur Jesus alleine zusteht. Also,
aber wie unterscheidest du das? Also wie unterscheidest du das, dass das eine, theoretisch angenommen, der Pastor sagt, hab kein Sex vor der Ehe. Ne? Du lebst im Ehebruch und er ruft dich zum Gespräch und sagt, ey, ne, als...
Ja, das kann man ja aber biblisch belegen. Das ist für mich was anderes. Also da ist das so, da ist klar zu erkennen, so, ey, der Stab, mit dem er mich gerade führt, das ist die Bibel. Mhm. Und das ist für mich ein Unterschied, als zu sagen...
Na gut, so, aber wenn er sagt, er kann ja auch zum Beispiel sagen, ey, ich möchte, dass du dein Studium aufgibst, weil die Bibel sagt, gehorch deinen Lehrern, du hast mir zu gehorchen, das, was ich dir sage, kommt von Gott, weil die Bibel sagt, die Hirten sind von Gott eingesetzt und ich spreche zu dir Gottes Wort, weil ich das so empfangen habe.
Ja, aber... Also, das ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied, wenn er sagt so, hey, in der Bibel steht zum Beispiel, also er sieht zum Beispiel ein anderes Thema, so Sex vor der Ehe ist eine Sache, aber zum Beispiel sieht er bei mir, dass ich ultra viel trinke, ne? Mhm. So jede Woche, ich bin im Gottesdienst, also das ist jetzt ein bisschen überspitzt.
Ja,
so,
aber ne? ist gut, ja.
Und dann könnte er zum Beispiel sagen, nicht nur so, ey, ich habe das Gefühl, ich habe deine Prophetie empfangen, du solltest das nicht mehr machen, weil ich habe das geträumt, dass du da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gemacht hast, sondern er könnte halt sagen so, ey, dazu gibt es diese Bibelstelle, wo steht so, du sollst nicht der Trunkenheit verfallen oder also einfach nicht so viel trinken, dann ist das für mich klarer. Also es ist nochmal ein Unterschied als nur ein Gefühl. Ich finde so, wenn eine Prophetie kommt, dann egal von wem, also ob sie von meinem Pastor kommt oder wenn sie von dir kommt oder wenn sie von irgendwem anders kommt, ich würde es trotzdem immer noch prüfen. Ich würde es schon ernst nehmen, gerade auch wenn es von meinem Pastor kommt. Aber ich finde, da ist es wichtig, dass man das nicht einfach so, ja okay, ich mach das jetzt. Oder wenn dir dein Pastor sagt so, ey Jasmin, geh in die Mission für die nächsten 10 Jahre, dann muss das trotzdem auch was sein, was du für dich halt prüfst und schaust, ob das das Richtige ist. So.
Okay.
Oder auch wenn er sagt, geh in die Beziehung mit dem und dem und heirate den. Also könnte ja auch sein.
Gut, das bedeutet schlicht, wenn ein Pastor eine Prophetie bekommt, dass, wie bei jedem, müssen wir auch das prüfen. Also selbst wenn er dein Hirte ist, selbst wenn er dein Leiter ist, es ist deine Verantwortung zu sagen, okay, ich prüfe das jetzt selber nochmal anhand der Schrift und sagt Gott auch mir das Gleiche. Jetzt gibt es aber auch die Varianten, dass es gibt ja auch Kessationisten, so, die empfangen jetzt keine Prophetie, kommt der Pastor und sagt, ich möchte, dass du so und so lebst. Also ich muss mal ein praktisches Beispiel finden. Ich möchte nicht, okay, angenommen, er sagt, ich möchte nicht, dass du mit dieser Person in einer Beziehung lebst, weil das eine ungläubige Person ist. So. Mhm. Und das ist ja leider eigentlich ganz oft der Fall.
Das erleben wir. Das ist Thema Nummer 1, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Und so. Sex vor der Ehe.
Genau. Wenn es um Gemeindeermahnung geht, dann ist es ja meistens das Thema. Mhm. Ungläubige Partnerschaft und genau, Sex vor der Ehe und so, Ehebruch und so weiter. Und da fängt das Ganze ja an.
Ja.
Was machst du denn?
Ich muss sagen, so, ich habe das jetzt auch schon oft mitbekommen, weil ich meine, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, so, das ist so ein Thema, das ist rauf und runter. Und ich finde, also ehrlicherweise, ich finde es auch ein wichtiges Thema, weil ich auch glaube, dass das, also es ist vielleicht nochmal ein großes Fass jetzt und das ist ein eigenes Thema, aber so generell Beziehungen mit einem Ungläubigen finde ich sehr schwierig. Aber ich finde, da merkt man, wie wichtig Kommunikation ist und wie wichtig das ist, wie ich Sachen sage. Weil wenn ich jetzt zu einer Person, du bist meine Freundin so und ich sehe, du machst was falsch, dann ist mein Ansatz eigentlich auch nicht, dass ich zu dir hingehe und sage, Jasmin, du darfst das nicht machen, sondern es ist halt eher so dieses, dass ich dir auch erstmal zuhöre, weißt du, und dass man einer Person einen Raum gibt zu sagen so, ey, also das ist ja meistens, ist da eine Problematik dahinter, die viel grundlegender ist. Also so, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Beziehung mit jemandem eingehe, dann, ich meine, die meisten Christen würden, glaube ich, schon sagen, dass sie das mit einem Nichtchristen, dass das irgendwie nicht richtig ist, dass sie die Bibelstelle dazu so sehen. Gehen wir mal davon aus, das ist so. Mhm. Und dann ist ja die Problematik oftmals so, dass sie aber sagen, ey, ich habe gerade so das Bedürfnis nach dieser Beziehung und ich merke, dass das Bedürfnis größer ist als das Bedürfnis nach Jesus. Mhm. Und ich finde das oft schwierig und ich finde, das kann man auf alle möglichen Problematiken, die ich irgendwie haben könnte, die mein Pastor bei mir ansprechen kann, anwenden. Dann zu sagen so, ja, ich spreche nur die Problematik an und ich gehe gar nicht auf die Ursache ein. Und da finde ich es wichtig, dass man erstmal sagt so, höre ich zu, wenn mir jemand was, wenn jemand ein Problem hat, frag ihn erstmal, wie geht's dir damit so, ne? Und was glaubst du, wie ist es dazu gekommen? Und also einfach zuhören. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist auch so, klar, man kann, und ich glaube, irgendwann ist es auch wichtig, ab einem gewissen Punkt einer Person auch klar zu kommunizieren, ey, das, was du machst, ist gerade nicht richtig. Mhm. Aber auch, dass man eher die Person dahin bringt, dass sie sich selber hinterfragt.
Mhm, und
dass
man ihr aufhilft, ja.
Genau, und dass du ihr ein Spiegel bist und nicht ein
Verdammer mit
dem Stock. Genau, nicht ein Baseballschläger, der ja immer um die Ohren knallt, so, das ist falsch, sondern halt echt, ja, das ist so ein Spiegel sein und der Person zu zeigen, so, ey, ich weiß, dass es gerade schwer für dich ist und auch nicht Ansprüche, also ich finde oftmals, das finde ich wirklich richtig wichtig jetzt, also ich finde oftmals ist es so ein bisschen, Leute entfernen sich von Gott und das ist ja oft die Situation, wo ein Pastor dann reinspricht. Und dann wird so ein bisschen kommuniziert, du musst erstmal dich von der Person trennen oder du musst erstmal frei werden von Pornografie. Oder das gibt ja so diese Klischee-Standardbeispiele. Du musst erst das erreichen und dann kannst du zurück zu Gott kommen. Und das ist einfach falsch. So. Mhm. Also es ist so wichtig, dass wir da auch einfach sagen, so, wenn wir kommen zurück zu Gott und Gott ist dann unsere Hilfe dazu, dass wir frei werden von den anderen Dingen, die uns von ihm entfernen. Mhm. Und das finde ich manchmal schwierig, wenn das so in der Gemeinde passiert, zu sagen, so, du musst dich quasi erst trennen und dann kannst du zu Gott kommen, weil das stimmt einfach nicht. Mhm. Also so funktioniert Gott ja nicht.
Die Umstände sollten erstmal nicht, also die Umstände sind da und die sind nicht gut und das weiß derjenige auch, aber wichtiger ist es, dass der Pastor guckt, warum entstehen diese Umstände und wahrscheinlich zu einer fehlenden Beziehung zu Jesus, also dass da irgendwas...
Ich glaube, das ist meistens die Ursache,
genau,
ja, gehe ich mal von aus.
Die Sehnsucht in Jesus noch nicht so gestillt ist oder derjenige nicht weiß, wer bin ich in Jesus, was habe ich verdient.
Identität fehlt vielleicht
genau, so ein bisschen. Identität, was will Jesus von mir, sodass diese Beziehung zu Jesus gar nicht so da ist, dass der Pastor lieber da hineinsprechen sollte, als erstmal die ganzen Umstände von außen, Hauptsache du führst halt ein heiliges Leben, dass die Leute denken, von außen stimmt alles, aber dein Herz ist gar nicht mit Jesus verbunden.
Genau, nicht außen schick machen und innen ist fui, sondern... Ja. Sich halt um das Innere des Menschen wirklich sorgen und auch...
Guter Punkt, ja. Da einfach, sehr guter
also,
Punkt.
Ja, also das fände ich wirklich, das finde ich richtig wichtig.
Da und dann passiert auch Zerbruch, glaube ich, oder? Ja. Also wenn du Leuten sagst, ey, ändere deine Umstände, und dann hat derjenige, angenommen, derjenige hat seine Umstände geändert und so weiter, lebt dann aber weiter in der Gemeinde und so weiter. Ich sag die ganze Zeit und so weiter, sorry. Lebt dann weiter in der Gemeinde, aber sein Herz wird akzeptiert und die Pastoren suchen auch keine Gespräche mehr und so weiter. Ach, Mann! Aber sein Herz ist noch so nicht wirklich erfüllt oder der ist noch nicht dahin gekommen, dass er sagen kann, ich lebe diese Beziehung jetzt gerade mit Jesus so intim, dass ich da auch hinterstehe hinter meiner Entscheidung, sondern eigentlich sind das nur Dinge, die Pastoren gesagt haben, die ich aufhören soll, aber ich persönlich stehe da nicht hinter. Verstehst du? Und ich glaube, so entsteht erstmal Zerbruch und dann auch Druck. Ne? Und du vertraust deinem Pastoren vielleicht auch manche Dinge nicht an und tust sie dann im Verborgenen. Mhm. Ich finde, das ist auch nochmal so ein großer Punkt, weil vielleicht, angenommen, ich bin in einer ungläubigen Partnerschaft und ich sehe dieses Problem bei mir, dann wünsche ich mir, mit meinem Hirten zu sprechen und zu sagen, Pastor, Hilfe. Was ist falsch? Was stimmt nicht? Kannst du mir helfen? Und dann würde ich mir wünschen, dass er nicht sagt, ja, du, da musst du erstmal Schluss machen. Punkt. Und dann ist die Sache gegessen. Sondern ich möchte, dass er sich mit mir auf eine Reise begibt und guckt, was ist mit deinem Herz? Wo kann ich deinem Herzen dienen? Wo sind Dinge...
Kann ich dich da begleiten auf dem Weg?
Ja,
so, ne?
genau.
Und unterstützen so. Und
weil du erreichst ja nicht, wenn du einfach sagst, hey, lass es, Punkt. So.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie wenn ich ein Kind habe und ein Kind sagt so, ey Mama, darf ich das bitte machen? Und ich sage einfach nein. Dann finde ich es... Also ich würde immer sagen so, man erklärt dem Kind, warum, also das Warum dahinter. Mhm. So. Und ich muss auch sagen so, für mich persönlich, also ich glaube, ich hatte auch lange, du weißt es ja so, ne? Ich hatte echt auch meine Phase, wo es mir irgendwie nicht so gut ging und wo ich aber trotzdem, ich würde sagen, so die christlichen To-Dos, also so Bibel lesen, Gemeinde und Lobpreis und Beten und Gemeinschaft und alles, was es irgendwie dazu gibt, so, ey, ich habe die gut abgearbeitet, so, ich war da richtig hinterher, aber mein Herz stand nicht dahinter und ich glaube, dass letzten Endes der Fokus sollte immer auf dem Herzen sein und genau das ist halt auch wichtig, wenn die Pastoren da reinsprechen und da auch nochmal, ein Pastor kann da auch mal passieren, dass er mal sagt, so, ey, du solltest das, also ey, es gibt auch einen Punkt, wo er das vielleicht machen sollte, ne? Wo er sagen sollte, ey, Jasmin, ich sehe das gerade in deinem Leben und ich glaube, so, du kommst da nicht weiter in dieser Beziehung. So, ich glaube, es wäre besser, wenn du dich von der Person trennst. Kann auch sein, dass das Richtige irgendwann an einem gewissen Punkt ist, weil es dir vielleicht ein Hindernis sein kann, um zu Jesus zu kommen erstmal.
Meinst du, dass sich das dann ändert, oder was meinst du genau?
Nein, ich meine, dass du den Anspruch überhaupt an dich hast, diese Beziehung zu beenden. Ja. Und ich glaube schon, dass es manchmal auch ein Hindernis sein kann. Also ich will mir jetzt nicht hier widersprechen oder so, aber also auf der einen Seite glaube ich, so, wir dürfen gut zu Gott kommen, wie wir sind. Egal, wie tief wir gerade in der Scheiße sitzen, wir dürfen immer zu ihm kommen. Auf der anderen Seite gibt es auch manchmal wie eine Mauer, die wir zwischen uns und Gott aufbauen. Und wo man sagen muss, so, ey, wir versuchen Stück für Stück diese Mauer abzubauen. Mhm. Also es ist so, deswegen glaube ich auch, es ist so individuell. Also je nach Problematik muss man irgendwie schauen. Und es gibt nicht dieses Allgemeingültige. Weil wenn wir jetzt immer sagen würden, so, ja, also wir gucken nur auf das Herz, dann kann auch irgendwo diese Gefahr wieder entstehen, dass man sagt so, okay, ja genau, ich lasse das jetzt alles so, es läuft gerade alles so ein bisschen unter der Hand so, aber egal, ne, also mein Herz braucht halt noch so ein bisschen Zeit. Und deswegen, ich glaube, das ist so dieses, man kann von beiden Seiten irgendwie vom Pferd fallen.
Aber würdest du sagen, das ist, also, oder beziehungsweise sehe ich schon eigentlich auch oft eine Gewichtung in die eine Richtung?
Ja, klar, so. Ich auch. Also so wie ich es erlebt habe, oder was ich bis jetzt so auch aus anderen Gemeinden irgendwie gesehen habe, war schnell so eher dieses so, ja, trenn dich und dann kannst du zu Jesus kommen.
Du erst in der Gemeinde, also damit ist ja nicht nur dieses, du kannst zu Jesus kommen, sondern wir gehen ja meistens von Personen aus, die in Freikirchen drin sind und die Gemeinschaft leben in der Kirche und die auch Gottesdienst Alltag haben und Hauskreis und Menschen um sich rum, die gläubig sind, so. Und wenn der Pastor etwas sagt und du nicht gehorchst in diesem Fall oder dein Leben halt eben nicht änderst in eine gewisse Richtung, kann es unter Umständen passieren in verschiedenen Gemeinden, dass du aus der Gemeinde ausgeschlossen wirst. Das ist aber das eine, darüber muss man, glaube ich, eher noch mal einen extra Podcast machen, über Gemeindeausschluss. Das ist echt ein großes Fass. Das ist ein großes Fass, was ich jetzt eröffne. Oder dass du halt auch mit in gewissen Dingen nicht mehr teilnehmen kannst. Also wie zum Beispiel, du bist jetzt angenommen im Lobpreisteam und dir wird gesagt, ey, krieg dein Leben in den Griff und dann kannst du wieder ins Lobpreisteam. Solche Sachen. Also dein Leben, dein Leben leidet ja auch darunter, wenn du deinem Pastor in dem Fall nicht gehorchst. Weißt du, was ich meine? Also der kann dir sagen, ey, gib die Beziehung auf. So, dann gibst du die Beziehung auf und darfst auch weiter dienen und so weiter. Aber dein Herz hat sich eigentlich daher noch gar nicht verändert. Du versuchst eigentlich nur oberflächlich reinzuleben, dass du akzeptiert wirst von deiner Gemeinde und von den Leuten. Aus Angst davor, abgelehnt zu werden, verstoßen zu werden. Was ja letztlich auch das ist, wo wir nicht hinwollen. Sondern wir wollen, dass der Mensch... Also ich verstehe, dass man das tut. Weil die Bibel sagt, wenn du sündigst, dann lege deine Gabe vor dem Altar nieder. So, es gibt ein biblisches Prinzip davon, dass du Gott nicht dienst, wenn du jetzt voll... Also wenn du wirklich... ungehorsam bist. Angenommen, ich fange eine Beziehung zu einem verheirateten Mann an, dann finde ich das richtig, dass ich auch persönlich sage und mich prüfe, ich sage, nein, das ist falsch und ich weiß das. Und ich weiß, es ist auch eine Konsequenz daraus, dass meine Beziehung zu Jesus gerade nicht so gut ist. Aber dann lege ich meine Dienstliebe zur Bibel ab, erstmal. Weil ich weiß, die Bibel fordert das von mir. Ich mache das einfach, weil ich weiß. Auch wenn ich mich da, also...
Mein Bruder hat mir mal voll die spannende Geschichte. Ja. Der hat mir mal eine Story erzählt. Ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen, sonst schreibt er das bestimmt in die Kommentare. also er hat auf jeden Fall erzählt von einem Pastor und der hat irgendwie mehr mit einer Frau geschrieben, so, aber er hat keinen Ehebruch mit ihr begangen.
Das war jetzt vor kurzem?
Ja.
Bei Instagram, ja, ich habe das gehört.
Und er hat, er hat nicht mit ihr geschlafen, er hat sie nicht geküsst, er hat sie nicht berührt. Da war eigentlich, also faktisch würde man nicht...
War nichts, ja.
Nee, genau. Aber er hat gemerkt, ey, da ist irgendwas falsch, weil ich schreibe mit dieser Frau, er war verheiratet. Ich weiß gar nicht, ob die Frau auch verheiratet war. Ist doch egal.
Ich kenne die Story.
Aber er hat dann gesagt so, ey, ich lege meinen Dienst jetzt nieder, so, ne?
War das nicht die Ältesten, die das von ihm gefordert
haben? Jemand hat, glaube ich, mit ihm gesprochen.
Ja.
Und ihn darauf angesprochen, so, hey, was ist da los?
Ja.
Und dann hat er das gemacht.
Ja.
Aber
auch aus trotzdem, der evangelikalen Kreis.
Ja, genau. Ja. Er hätte ja auch sagen können, so, ey, das ist doch nichts so, ne? Ja. Und ja, okay, ich schreibe jetzt nicht mehr mit der, aber...
voll guter Punkt, ja.
Ja, ich fand das richtig spannend, weil letzten Endes...
Das war echt nur in den Instagram-Verlauf, das habe ich auch mitbekommen. Es war echt nur ein Chat-Verlauf, auch nichts Sexuelles oder so, also nicht mal das.
Ja, es war nichts Flirtiges.
Sondern er hat wahrscheinlich gemerkt in seinem Herzen, da ist eine Hingabe, vielleicht gegenüber einer anderen Frau. Oder eine mögliche Hingabe, die kommen könnte. Und bevor
das... Das war einfach komisch auch so, ne? Also so, weiß nicht. Ich fand es aber schon krass so, weil ich glaube, ich würde mir auch wünschen... dass wenn mich ein Pastor echt, also Pastor plus Leute, die ich wirklich auch respektiere, die würde ich auch mit reinzählen, dass wenn die mich erwarten, dass ich da irgendwie ähnlich cool, sage ich mal, reagieren kann. Weil ich glaube, ich finde, das ist auch noch eine Sache so, wenn jetzt ein Pastor zu dir kommt und sagt so, ey Jasmin, ich sehe die und die Sache bei dir, wie reagierst du denn dann? Hm. Ne? Weil, also ich glaube, man kommt schon schnell da rein, dass man sagt so, wie, ich habe doch gar nichts gemacht oder so, oder ganz ehrlich, was willst du von mir? Oder so in diese Verteidigungshaltung oder in diese Angriffshaltung dann sogar geht. Und da finde ich auch echt wichtig, also dass man da auch echt auf sein Herz irgendwie schaut.
Das ist das Wichtigste, weil Eleanor, das ist so ein schmaler Grat. Ich erlebe das wirklich, ich bin in unterschiedlichsten Kreisen unterwegs und ich erlebe beide Seiten so extrem doll. Und auf der einen Seite werden Leute ermahnt, dass sie irgendwie ihre Sünde, dass sie darauf verzichten, eine ungläubige Partnerschaft zu haben und so weiter. Und die versuchen, ihre Umstände von außen irgendwie alle so zu halten, dass sie heilig wirken vor der Gemeinde, sind dann im Lobpreisteam und so weiter, aber leben so ein scheiß Leben, wo ich Einblicke drin habe. Und auf der anderen Seite sehe ich in anderen, also ich, oh, das ist so, ich bin so in verschiedenen Gemeindestrukturen ja drin oder da durfte da auch reingucken in der letzten Zeit. Und da finde ich, fällt man auch von dem einen Extrem in das andere Extrem. So, ne? Und ich bin der festen Überzeugung, wenn du als Kind Gottes weißt, du lebst gerade in Sünde, dann geh aus dem Dienst. So würde ich auf jeden Fall sagen. Und auch hör dir die Kritik deiner Pastoren an, suche die weise Ratgeber. Aber auch ganz, ganz, ganz wichtig, gibt es halt diese Seite, wo Leute oder wo Pastoren ihre Macht missbrauchen. Also wir haben ja selbst das Beispiel jetzt von Mary, die Leute, die den Podcast noch nicht gehört haben. Ich wurde von meinem Pastor sexuell missbraucht. Mhm. Da hat der Pastor gesagt, ich möchte, dass du deine Finanzen vor mir offenlegst. Ich möchte, dass du mit das sagst, mit wem studierst du, mit wem schreibst du. Der wollte alles wissen. Und da sollten halt auch schon die Alarmglocken angehen. Ist wichtig, dass wir das nochmal sagen. Weil wenn mein Pastor jetzt zum Beispiel sagen würde, hey Jasmin, ich will deine Chatverläufe sehen, alle, würde ich es crazy finden. Also ich würde es nicht verstehen. Mhm. Und es gibt Dinge, die können Pastoren einfordern, die sind nicht biblisch. So. Und der Mann hat gesagt, ey, ich komme von Gott. Ich bin ein Mann Gottes und ich möchte, dass du mir deine ganzen Sachen offenlegst. Und da sollten wir auch gucken.
Ja, wir also dürfen auch Rücksprache halten. Ne?
Mit anderen,
ja. Genau. Und es ist auch meistens im Gemeinden so, dass es auch mehrere Ansprechpartner irgendwie gibt, die man da irgendwie haben kann. Und da dürfen wir das auch davon Gebrauch machen. Also jetzt nicht zu sagen, also nicht, weil man einen Zwiespalt oder so sehen will, sondern einfach das so nachzufragen. Und ich finde es halt auch wichtig, so wir sollten uns immer Gemeinden auch suchen, wo wir Pastoren haben, die wir so sehr schätzen, dass sie in unser Leben reinsprechen dürfen.
Ja.
Dann finde ich es mega wichtig, dass wir, die haben so, also wir haben ja eben die Stelle aus Timotheus gelesen, die haben so einen krassen Anspruch, Menschen fallen und wir dürfen auch für unsere Leiter echt beten, dass sie halt in der Lage sind überhaupt, also so, dass sie so diesen Anspruch erfüllen, so dass sie in unser Leben reinsprechen dürfen.
Ja, und dass sie auch in der Lage sind, nicht nur Umstände anzusprechen. Ja. Genau das, was du halt meintest.
Ja,
Das ist halt so die Gefahr und ich sehe das halt so sehr groß, weißt du? Also das ist gut, dass du das angesprochen hast, dass einfach nur Dinge verändert werden von außen, aber das Herz nicht wirklich verändert wird. So, hey, mach das nicht mehr, aber als Menschen ist es denen eigentlich praktisch egal, was machst du jetzt, also wie geht's dir im Herzen? So, also
ich liebe Stellung, aber
ja, ich lieb's halt, wenn du bei Menschen merkst, und es gibt die Pastoren, wo du einfach merkst, die lieben mich. Die lieben die mich.
Für dich und so,
die lieben mich, die sitzen hier, denen ist das wirklich wichtig. Die sitzen hier und du merkst, meine Seele ist denen wichtig. Meine Seele ist denen
die
wichtig,
mein so Herz. Um dich, ne?
Ja, die ringen wirklich um deine Heiligkeit, um darum, dass du bei Jesus bleibst, dass du an seinem Herzen dran bleibst. Und dann ordne ich das, dann ehre ich das und sage, Jesus, danke für die Leiterschaft, die mich zurechtweisen und die immer wieder gucken, dass ich in die richtige Richtung laufe. Und du merkst es bei einem Pastor auch, ob der dein Bestes will. Wie gehst du? Letzte Frage, dass wir jetzt zum Schluss kommen, weil wir haben Essen bestellt und das war jetzt auch. Letzte Frage. Warte, ich habe es jetzt gerade vergessen. Was wollte ich denn fragen?
Schneiden wir raus, ne?
Wenn du merkst, dass der Mann merkst, dass die Züchtigung sozusagen oder die Zurechtweisung, das Sprechen in deine Privatsphäre in eine ungesunde Richtung geht. Also du hast ja schon gesagt, dass es vielleicht wichtig ist, mit anderen zu reden, auf jeden Fall Rücksprache zu halten. Aber wie gehst du dann persönlich damit um? Weil ich kann mir vorstellen, viele Leute sind halt in diesem Struggle, wissen nicht, was mache ich? Ich will nicht ausgeschlossen werden. Ich habe Angst davor, ausgegrenzt zu werden, meine Freunde zu verlieren. Wie geht man damit um?
Also ich würde wirklich, also erstens, ich würde wirklich prüfen, dass das, was er jetzt bei mir anspricht, so, also
biblisch ist.
Genau. Habe ich das Gefühl, es ist ungesund. Es könnte vielleicht tatsächlich an mir liegen. Ich weiß, da muss man jetzt aufpassen, weil viele Leute suchen immer schnell also manche suchen schnell den Fehler beim Leiter, manche suchen schnell den Fehler bei sich so, aber generell immer noch zu prüfen, was sagt die Bibel dazu, ist das gerade ein biblisches Thema oder nicht. Und wenn ich aber merke, okay, es ist nicht so, dann ist es ja auch ein Zweifel generell an der Leiterschaft. Also zu anderen gehen, für die Leiterschaft beten, das hatten wir eben schon. Aber ich glaube, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt merken würde, mein Pastor spricht was bei mir an, das kann ich nicht mit der Bibel vereinbaren, das kann ich nicht mit meinem Glauben vereinbaren, dann...
Hinterfragt die Leiterschaft.
Genau, dann hinterfrage ich die Leiterschaft. Und dann ist aber auch für mich, eine Gemeinde ist ja fundiert irgendwie auch auf der Leiterschaft. Und wenn das für mich nicht stimmt und ich dem nicht mich unterordnen könnte, dann ist das auch nicht die Gemeinde für mich. Also ich finde, da muss man auch
Wobei wir auch den Fall hatten, wo Pastoren einfach auch Fehler machen, als sie sind ja immer noch fehlbar. Sie sind ja nicht irrtumslos. Sie sind
genau, aber wenn man jetzt so sagt, so die halten wirklich, also sie stehen in Einheit dahinter, die halten dann fest und ich merke, dass das aber wirklich konträr zu dem ist, was Gott sagt, ne?
So sehr extrem, also wir reden jetzt über ein Extrem, dann würde ich auch sagen, dann flieh. So, wenn das jetzt nicht so ganz erkennbar ist und derjenige nicht ganz
dann weiß. Dann würde ich echt Gespräche suchen.
Genau, dann würde ich auch sagen, wir haben auch als Frauen das Recht, wir haben als Frauen auch das Recht, unsere Pastorenschaft zum Gespräch zu bitten und wirklich zu hinterfragen, Fragen zu stellen,
Ja, man kann auch, was ich auch cool finde, du kannst auch fragen, so, hey, können wir vielleicht auch nochmal jemanden aus einer anderen Gemeinde, die die Pastoren selber auch sehr schätzen oder so, so Menschen auch hinzuziehen, ne? Dass man sich jemanden Objektives irgendwie dazu holt. Ich würde, glaube ich, dann auch sagen, so, ich muss mir die Person gar nicht selber unbedingt aussuchen, sondern einfach jemanden, den beide Parteien irgendwie dann schätzen. Also,
das ist eine gute Idee.
Ja. Weil manchmal sind ja auch Sachen, es kommt immer drauf an, aber es gibt ja auch manchmal Situationen, die sind so verstrickt, da kommt man gar nicht richtig...
Ist besser, wenn dann auch noch eine Person
dabei ist. Quasi wie ein Streitschlichter so.
Ja. Wobei man da auch nochmal drüber sprechen muss. Ich glaube, nicht jede Gemeinde erlaubt, dass irgendwelche Leute von außen da reingucken, weil das ist ja Mitgliedschaft und sehr intern und so weiter.
Ja.
Wäre, glaube ich, auch nochmal so ein Gespräch für sich.
Ja, wirklich.
Wir könnten, glaube ich, jetzt noch eine halbe Stunde länger sprechen, weil das Thema einfach super spannend ist.
Also ich finde es wirklich schwierig. Ich muss auch sagen, ich wünsche mir manchmal, da könnte man klarer sagen, wenn der Pastor das sagt, dann machst du das und das. Und wenn er das nicht sagt, dann also. Mm. Aber es gibt dafür kein richtiges Regelwerk. So, unser Regelwerk Nummer 1 ist die Bibel. Der Pastor sollte sich immer darauf berufen. Wenn nicht, dann gehen die Alarmglocken an. Wir dürfen für die Leiterschaft beten. Ja. Wir dürfen für unser Herz beten, dass wir auch Sachen annehmen dürfen, die wirklich falsch laufen.
Genau, ich habe echt auch gemerkt aus eigener Erfahrung, dass Gebet halt super viel bringt. Einfach wirklich beten für Pastoren, für Leiterschaft. So, und die machen auch Fehler. So. Sie sind auch fehlerbar. Und da dürfen wir das Gespräch auch suchen. Das war super spannend, Eleanor. Also es war wirklich sehr spannend und ich freue mich auf eine zweite Folge mit dir. Du bist jetzt aber erstmal ins Ausland gehen.
Ja.
Wohin verraten wir nicht. Sehr spannend. Sind wir gespannt, was du sagst, wenn du zurückkommst. Wir freuen uns vielleicht auf eine zweite Folge mit dir. Ich glaube, es sind sehr viele Fragen entstanden. Schreib mir die gerne bei Instagram und so weiter. Ich sag so oft und so weiter. Das muss ich sofort streichen. Ich mache Screenshots, ich schreibe mir das auf und dann gucken wir, ob wir noch eine zweite Folge draus machen, wenn ein paar Dinge einfach jetzt gerade zu kurz gekommen sind. Also danke für eure Zeit.
Ja, und erzählt auch immer gerne von euren Sachen.
Ja,
also
voll gern. Okay, bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folg uns gerne auf Instagram und YouTube. Ciao.